Ihr Lieben, wir fangen mit einer neuen Predigtreihe an für den Mai. Und das erste Bild wird gleich an den Beamer kommen. Und zwar soll es um den Kolosserbrief gehen. So, ja, der Kolosserbrief ist eines der Briefe in der Bibel. Das hat Paulus verfasst. Und ich möchte mit euch so ein bisschen im Mai da auf jeden Fall durchgehen und auch vielleicht so ein bisschen, vielleicht rutscht es auch so ein bisschen Anfang Juni rein, das muss ich noch sehen. Aber der Kolosserbrief, das ist lange Zeit, muss ich sagen, so. Ich liebe die ganze Bibel, aber den Kolosserbrief, den mag ich irgendwie besonders. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie so in meinem Herzen drin. Und ich möchte heute mit euch hier reingehen in ein paar Thematiken, beziehungsweise heute ganz besonders in das Thema Fürbitte. Fürbitte, weil damit geht's los, ein Kolosserbrief. Und ich erzähle aber, bevor ich ein bisschen diesen Text vorlese, der heute relevant ist für unsere Predigt heute, erzähle ich ein bisschen, was Kolossä angeht, diese Ortschaft, an die dieser Brief gerichtet war. Weil Kolossä ist in der heutigen westlichen Türkei, in der Westtürkei, dort ist dieser Ort noch zu finden, beziehungsweise die Trümmer davon, ja, also ich sag gleich, warum das zertrümmert ist, aber es war eine sehr wohlhabende Stadt, ja, es war eine sehr wohlhabende Stadt, es war ein wichtiger Handelspunkt und war vor allem bekannt dafür, dass sie mit Purpurwolle gehandelt haben, die sehr, sehr beliebt war, die sehr berühmt war in den umgebenden Ländern. Und im 12. Jahrhundert zerstörten die Türken Kolossä und deswegen gibt's heute nur Trümmer dort, so, weil die Stadt komplett zerstört wurde. Und dadurch, dass Archäologen vieles von der Stadt wiederentdeckten, wie zum Beispiel Theatersäle, einen alten Friedhof und verschiedene andere Sachen, sagen sie halt, dass diese Berichte der Bibel, dass dieser Brief der Bibel ziemlich wahrheitsgetreu ist, weil es genau in diese Situation hineinspricht, der Kolossä. So, das einfach mal kurz als Background-Wissen, man könnte noch viel mehr dazu sagen, aber das ist einfach mal ein Anriss davon, was Kolossä angeht. Heute geht es um Fürbitte, ja, das ist das Thema heute und wir gehen ja ein bisschen chronologisch durch diesen Kolosserbrief durch und ich möchte jetzt mit euch die Bibelstelle vorlesen, die gibt's auch auf der Folie, könnt ihr gerne mitlesen, Kolosser 1, die Verse 9 bis 14. Paulus, wer schon mal einen Brief von Paulus gelesen hat, der grüßt immer am Anfang die Gemeinde mit einem Segensgruß und genau darum geht's auch in diesem hier, da steht nämlich Folgendes, darum lassen auch wir von dem Tag an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig, ihm ganz zu gefallen lebt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut mit Freuden. Sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das steht hier in diesen Versen. Sehr kraftvoll, wie ich finde. Und ich möchte meinen ersten Punkt allgemein über Fürbitte sprechen. Das ist eine Folie. Was macht Paulus hier? Ja, es ist ein gängiger Gruß. Ja, wir lesen verschiedene Briefe, wo Paulus genau so hineinspricht in Gemeinden. Davon spricht, dass sie für sie beten. Davon spricht, dass sie für sie da sind. Ja, Paulus und sein Azubi, sage ich jetzt mal, Timotheus, ja, die haben diese Gemeinde unterstützt. Die haben dort Gemeinde gegründet und halten Kontakt und wollen, dass sie geistlich wachsen dort in Kolossä. Das ist so das Herzensanliegen. Und ich frage uns, was ist Fürbitte für uns? Was ist es Fürbitte? Was ist überhaupt Fürbitte? Fürbitte heißt, für jemand anderen zu beten, richtig? Das heißt, für jemanden anderen vor Gott zu stehen und zu beten. Dass die andere Person gesegnet wird, dass die andere Person geheilt wird, was auch immer. So, und ich glaube daran, dass die meisten Christen am besten sind in der Fürbitte. Dass die meisten Christen sehr verwurzelt sind in der Fürbitte. Mehr noch als in der Anbetung Gottes. Aber ich glaube, dass wir ein Gleichgewicht brauchen, ja, zwischen Fürbitte und Anbetung Gottes. Dass wir Gott anbeten für den, der er ist, und aus dieser Beziehung zu Gott heraus anfangen, für Sachen zu beten. Ja? Das ist ein total wichtiger Punkt. Der Unterschied besteht eigentlich nur darin, dass in der Anbetung Gott im Fokus steht und in der Fürbitte unser momentanes Lebensumfeld, Situationen, die uns beschäftigen, irgendetwas, was uns halt bewegt. Wenn wir jetzt also darauf schauen, was Fürbitte bedeutet, dann kann man sagen, dass wir eigentlich vielleicht uns oder gewisse Situationen in unserem Umfeld im Fokus haben. Und wir sollen für alles beten. Wir sollen in allen Lebensumständen zu Gott gehen und beten. Wir sollen ihm die Sachen hingeben. Er sagt, bittet um alles. Ja? Also wir sollen um alles bitten. Wir sollen ihn um alles bitten, und dass er sich bewegt, dass er etwas tut. Und er will darin eingreifen und segnend sein in unserem Leben. Gleichzeitig kann ich es aber auch nicht lassen, Folgendes zu sagen. Schaut, dass in eurem Gebetsleben die Anbetung Gottes nicht zu kurz kommt, bei alledem. Ja? Betet Gott an. Warum sage ich das? Er ist der Geber guter Gaben. Er ist der Schöpfer des Lebens. Er ist derjenige, der unser Leben einen Sinn gibt. Er ist derjenige, der uns stärkt und der uns berufen hat und so weiter. Wir verdanken ihm alles. Und ich glaube, dass unsere Fürbitte nur dann effektiv ist, wenn unser Herz ein anbetendes Herz ist. Wenn wir uns eins machen mit dem Willen Gottes, dass wir uns eins machen mit dem, wer Gott ist und was auf seinem Herzen ist. Und das Beten, was auf seinem Herzen ist, hinaus in diese Umstände, für die wir beten, dass wir das aus seiner Perspektive beten. Wieder zurück zur Fürbitte. Und bevor ich noch ein paar Highlights aus diesen Aussagen des Paulus nehme, schaut euch mal an, wie glaubensstark und allumfassend er betet. Erstens, ich glaube ihm jedes einzelne Wort, wenn er sagt, wir hören nicht auf, für euch zu beten. Ich glaube, es war ihm ein Anliegen, für die Gemeinden zu beten, die er gegründet hat, die er begleitet hat, wo er Kontakte hatte. Er betet für die Beziehung zu Gott, er betet für den richtigen Umgang in verschiedenen Situationen und er betet für Erkenntnisse und Wachstum. Ich möchte das kurz, was Fürbitte ist, einfach mal kurz in einen Satz sagen. Dafür gibt's auch eine Folie. Und zwar, Fürbitte ist eigentlich nicht problemfokussiert, sondern lösungsorientiert. Ja? Und ich glaube, das ist ein Fokus, den wir brauchen, wenn wir in Fürbitte sind, dass es nicht problemfokussiert ist. Es ist ein Problem, das sich aufdrängt. Es ist vielleicht ein Umstand, der sich aufdrängt. Aber wenn wir anfangen zu beten, ist das nicht problemfokussiert, sondern dann ist es lösungsorientiert. Weil wir glauben doch, dass Gott eingreift, oder? Wir glauben doch, dass Gott etwas tun will, wenn wir beten. Ich glaube, dass Jesus handelt, wenn wir anfangen zu beten. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich manchmal bete für mich persönlich, wenn ich manchmal in meinen Zeiten da bete, dann ist das nicht immer glaubensstark. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. So, es ist nicht immer so, dass ich sagen könnte zum Berg, dass er sich wegheben soll und sich ins Meer schmeißen soll. Habe ich noch nie erlebt, aber könnte ja mal passieren. Diesen Glaubensstärke, so, ne, die fehlt mir manchmal beim Beten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber es kommt Gott sei Dank noch oft genug vor, dass ich diese Power habe im Gebet. Das kommt auch noch vor. Und manchmal eben nicht. Und dann betet man und man fängt an, im Kopf zu denken, dass Gott das ja sowieso nicht tun wird. Oder man fängt an zu denken, ja, schön wäre es. Ich mache mir hier zwar Luft und bete etwas für eine andere Person, dass sie sich endlich bekehren möchte, aber sie hat sich nach so und so vielen Jahren immer noch nicht bekehrt. Dann fängt man an zu denken, okay, was ist denn jetzt? Und wir beten vielleicht immer und immer und immer wieder. Und wir fragen uns in unserem Kopf, legen wir es uns vielleicht schon zurecht, ja, vielleicht wird's wieder nichts. Und ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht. Und was kommt uns da so in den Gedanken, unser Erfahrungsschatz von dem, wo wir gebetet haben und mal nichts passiert ist. Anstelle, dass wir an Stellen denken, wo wir für etwas gebeten haben, was passiert ist. So, und ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied, dass wir das fokussieren. Ich habe vor kurzem mit wir haben in Bochum eine Gebetsleiterin. Sie leitet die Gebete, die Gebetsabende und so weiter und so fort. Und sie erzählte mir von einer Begegnung, die sie nach einem Gottesdienst mal hatte, wo eine Frau zu ihr kam und sagte, das war genau am Anfang der Ukraine-Krise, wo sie sagte, ja, ich habe zwar ein Anliegen, aber ich weiß nicht, ob Gott das jetzt überhaupt erhört, weil er hat ja so viel zu tun mit der aktuellen Krise. Und das war eine Frau, die schon jahrelang im Glauben war, die schon jahrelang mit Jesus unterwegs war. Und ich dachte mir so, als ich das gehört habe, dachte ich mir, ist irgendwie süß, aber gleichzeitig auch irgendwie sehr traurig, oder? Ganz ehrlich, weil Gott ist doch kein Mensch. Gott ist Gott. Gott ist frei von Zeit und Raum. Das heißt, wenn wir in Fürbitte füreinander treten, wenn wir anfangen, für andere zu beten, dann ist Gott nicht da vor einem riesen Kalender und denkt sich, ich guck mal, wo ich das irgendwie reinschieben kann, dass ich dann auch irgendwas für die Person tun kann. So, ich meine, ganz ehrlich, wir haben knapp 8 Milliarden Menschen auf der Welt, davon beten vielleicht 2 Milliarden, ich weiß es nicht, und in der Not vielleicht sogar alle 8 Milliarden, ich weiß es nicht, aber das, stellt euch mal vor, Gott wäre ein Mensch, wie überfordert er da wäre, ja? Ich weiß nicht, wer von euch, ich weiß, das ist jetzt dünnes Eis ein bisschen, wer von euch schon mal den Film Bruce Allmächtig gesehen hat, so? Hat das mal jemand gesehen? Ja, so, wo er für einen Tag mal Gott sein darf. Und dann kommen die ganzen Gebetsanliegen und er ist Mensch und fängt an, ein E-Mail-System zu machen, wo er einfach alles erfüllt. So, ja. Er erfüllt dann einfach alles. So, ne? Mit dem Ergebnis pures Chaos. So, ne, auf der Welt, weil, ein Beispiel da aus diesem Film, also einfach nur mal, um das zu zeigen, wie verrückt wir manchmal denken, aber ein Beispiel aus diesem Film, es gab so viele Lottogewinner, dass jeder 10 Cent nur bekommen hat, also der wurde aufgesplittet, aber egal, weil sie alle dafür gebetet haben. Aber es geht halt darum, Gott ist kein Mensch. Gott ist kein Mensch, er ist nicht überfordert mit deinen Anliegen. Er ist nicht überfordert damit, was wir in der Fürbitte vor ihm hinbringen. Sondern er will geben und er gibt zum rechten Zeitpunkt. Und wenn er mal nicht gibt, dann könnte es auch einen Sinn dahinter geben. Oder es bedeutet, dass wir einen längeren Atem brauchen. Ich meine, wer kennt nicht diese Geschichten von uns, wo Leute jahrelang für eine Person gebetet haben, dass sie zum Glauben kommen. Und irgendwann mal war es soweit. Also, Gott ist Gott. Er ist frei von Zeit. Er ist frei von Raum und Zeit. Und was er tut, ist nicht menschlich, sondern er kann darauf reagieren. Deswegen, nimm dir deine Zeiten und nimm es dir wichtig, für die Sachen zu beten, die dir auf dem Herzen sind. Mach das. Ich will heute Folgendes in uns auch herauskitzeln und ich bete dafür, dass es Jesus es in uns allen erweckt, immer wieder neu. Lasst uns mit Erwartungen, und ich fand es sehr, sehr gut, dass Ulf das heute gesagt hat, er wusste nicht, worüber ich predige, aber lasst uns mit Erwartungen vor den Thron Gottes kommen. Lasst uns mit Erwartungen vor ihn treten, dass er unser Gebet hört, dass er etwas bewegen will, dass er ein Gott ist, der in Bewegung ist. Letzten Donnerstag habe ich mich mit den Leitern der Credo Gemeindegründung in Hagen getroffen und mit dem Pastor der portugiesischen Gemeinde. Wir haben uns dazu zu viert getroffen. Das war eine super Zeit, die wir hatten. Und wir haben für Hagen gebetet. Und ehrlich, Leute, es war glaubensstark. So, wir erwarten, dass Gott etwas tun will in dieser Stadt. Wir glauben, dass Gott Menschen in dieser Stadt erreichen will. Aber ich sag euch etwas. Ich glaube, dass wir das in unserem Bewusstsein immer wieder neu haben dürfen, unsere menschlichen, logischen Erklärungen beiseite zu legen und zu sagen, okay, aber Gott, du kannst trotzdem. Du kannst trotzdem. Und mit diesem Herzen in Fürbitte zu treten. Es ist nicht problemfokussiert, unsere Fürbitte. Es ist lösungsorientiert. Es ist lösungsorientiert, weil wir sagen, dass Jesus die Lösung ist. Und jetzt will ich ein bisschen auf Paulus Fürbitte eingehen. Das ist die nächste Folie. Jeder von uns liest diesen Text manchmal mit einem unterschiedlichen Schwerpunkt. Es gibt so manche Punkte, die hauen so richtig bei uns rein. Und manche Punkte, die treffen vielleicht nicht gerade jetzt in unseren Fokus ein oder so. Ja, das ist ja beim Bibellesen so. Ich meine, ich lese die Bibel jetzt, seitdem ich, keine Ahnung, war 8 bin. Also ich habe mit 8 vielleicht angefangen damit. Und ich erkenne bis heute Neues. Bis heute kommt irgendwie was um die Ecke, wo ich dann denke, habe ich das schon mal gelesen? Und eigentlich weiß ich, dass ich schon mal gelesen habe, aber es wird in dem Moment wichtig für mich. Und genauso ist es bei diesem Text, den wir gerade gelesen haben. Und nur habe ich den Vorteil, dass ich heute predige, deswegen darf ich euch sagen, was für mich die Highlights sind in diesem Text. 3 Sachen, für die Paulus betet. Ja, drei Sachen, für die ihr betet, in Glaubensstärke, Fürbitte, mit dem Blick darauf, dass Jesus etwas tun kann und wird. Und zwar möchte ich auf das Highlight Nummer 1 eingehen, das ist auch eine Folie, das Fruchtbringen. Ja, dass man Frucht bringt und dann steht das hier noch mit dieser Ergänzung, in jedem guten Werk, sagt Paulus. Das haben wir gerade gelesen. Das ist für mich eines der wichtigsten Gebete, die wir füreinander beten können, natürlich auch für uns persönlich beten können, dass wir Frucht bringen, dort an dem Ort, wo wir sind. Was heißt Frucht bringen? Frucht bringen heißt letzten Endes, dass das, was wir glauben, wo wir Menschen von unserem Glauben teilen, dass sie es annehmen und selber gläubig werden, das ist die Frucht, nach der wir uns sehnen, oder? Oder dass wir etwas teilen von unserem Glaubensleben und jemand anderes gestärkt wird, ermutigt wird im Glauben und weitere Schritte im Glauben geht. Das sind Früchte, die wir sehen. Das ist die Frucht. Es ist nicht lange her, wo wir das auch gehört haben in einer Predigt, dass wir getrennt von Jesus nichts tun können, weil er derjenige ist, der die Frucht geben will. So, getrennt von ihm ist es nicht möglich. Es braucht aber unsere Zustimmung. Und zwar in dem Punkt, dass wir sagen, ja, Herr Jesus, hier bin ich, ich will mich gebrauchen lassen von dir. Paulus betet genau für diese Herzenshaltung. Paulus betet genau, dass das in Kolossä sichtbar wird bei den Menschen, die schon gut unterwegs waren. Ja, die Gemeinde scheint gut funktioniert zu haben und spricht in ihr Leben hinein. Sind wir bereit, in einem guten Werk mitzuarbeiten? Ich nenne das mal, also gutes Werk ist auch wieder sehr, sehr nebulös gesagt. Was ist ein gutes Werk? Das gute Werk ist all das, wo wir letzten Endes Jesus bekannt machen können. Da, wo wir etwas tun. Wenn wir die Stadt aufräumen beispielsweise, tun wir ein gutes Werk. Aber Gott kann dann Herzen öffnen, dass wir mit Menschen ins Gespräch kommen. Beispielsweise. Ein gutes Werk ist definiert einfach als eine gute Tat, ein etwas Gutes, was wir mit Gott eigentlich machen wollen. Gutes Werk. Suchen wir das gute Werk in unserem Leben. Suchen wir die Punkte, suchen wir die Orte, wo wir hineingehen können und sagen können, okay, hier will ich Frucht bringen. Hier will ich hineingehen, Menschen dienen, Menschen nah sein, sie dort abholen, wo sie sind und ihnen ein Segen sein. Das ist mein gutes Werk. Was ist dein gutes Werk? Was ist das, was in deinem Leben brennt? Und das Interessante hierbei ist, dass Paulus betet dafür, dass das gute Werk passiert und es wirkt fast so, er muss sie nicht ermutigen, etwas Gutes zu tun, sondern er geht eigentlich schon davon aus, dass es getan wird. Das ist total interessant in der Formulierung, die er benutzt ich muss noch mal kurz zurück zur Bibelstelle, damit ich euch das noch mal vorlesen kann, was ich meine. Wo bist du? Hier. Ich bete dafür, für alle geistliche Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig, ihm ganz zum Gefallen lebt und Frucht bringt in jedem guten Werk. So, also er betet das in einer Art und Weise, wo er sagt, es ist ein Gebetsanliegen, aber er geht davon aus, dass es Leben wird. Er geht davon aus, dass das in den Menschen brennen wird. Und Paulus geht darauf ein, wie wichtig es ist letzten Endes, dass wir Frucht bringen. Dass das der Sinn von Gemeinde ist, dass sie Frucht bringt. Dass es Sinn ist von jedem Einzelnen, dass wir Frucht bringen. Deswegen lasst uns gegenseitig in diesem Punkt anfeuern. Füreinander zu beten, dass unser Leben einen Unterschied macht. So, weil wenn wir dann bei diesem Punkt sind, dass Paulus das für andere betet, hat Paulus das selber gelebt? Ja, hat er. Das sehen wir. Deswegen gibt's die Gemeinde unter anderem. Aber er betet, dass es multipliziert wird, dass es weitergeht in unsere Herzen und dass wir dort, wo wir sind, ein Segen sind für die Menschen um uns herum. Was ist dein gutes Werk? Was ist mein gutes Werk? Was ist da, wo wir Frucht bringen dürfen? Dann mein zweites Highlight. Das ist eigentlich davor gesetzt noch, aber ich möchte das auch anschauen, was bei mir noch gehighlightet wurde, als ich diesen Text gelesen habe. Dem Herrn würdig wandeln steht da und hier steht würdig leben, was aber auch sehr auf dem Punkt ist. So, weil würdig wandeln, das ist vielleicht nicht mehr zeitgemäß, das so auszudrücken, aber würdig zu leben, würdig vor Gott zu leben. ihm nachzufolgen in allem, zu wissen, dass er die Wahrheit ist. Das kommt noch vor dem Fruchtbringen in der Aufzählung von Paulus. Was bedeutet das? Gerade in Zeiten, in denen wir leben, wo jeder selbstbestimmt leben will. Ja, jeder will seine eigene Freiheit haben, seinen eigenen Rahmen haben, in dem er leben darf. Und es ist auch zum Teil gut. Aber die Sache ist, dass Gott Gott ist und dass sein Wort, dass sein lebendiges Wort uns eine Richtlinie gibt in unserem Leben, wo wir sagen, okay, wir wollen dem nachgehen, wir wollen dir ähnlicher werden, Jesus, indem wir den Willen Gottes so leben, wie du ihn gelebt hast. Und das ist letzten Endes genau das, worum es geht. Würdig zu wandeln heißt es, mit Jesus unterwegs zu sein. Würdig zu leben heißt es, mit Jesus unterwegs zu sein. Sich von ihm spiegeln zu lassen und zu sagen auch, okay, ich lese die Bibel und ich sehe vielleicht manchmal Punkte, wo ich merke, ey, das lebe ich doch gar nicht. Dann zu sagen, ich kehre aber dann um von meinem Weg und sage, okay, Jesus, ich will das leben, was du von mir möchtest. Ich will das leben, was du siehst, was richtig ist, was gut ist. Und da gab es ein Leben dafür, dass aus dem Grund, weil wir nicht alles richtig machen werden, weil wir fehlerbelastet sind, weil wir immer wieder hinfallen werden. Deswegen hat Jesus sein Leben gegeben und gesagt, er ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, das gute Gesetz Gottes, sondern er ist gekommen, um es zu erfüllen, damit wir es nicht erfüllen müssen in Gänze, sondern dass wir halt sagen können, okay, wir leben aus dieser Gnade Jesu, aber wir sind danach bestrebt, ihm ähnlicher zu werden. Wir sind bestrebt danach, dass wir Sünde aus unserem Leben wegnehmen. Dass er Sünde aus unserem Leben wegnimmt. Aber getrennt von ihm ist auch das unmöglich. Und würdig zu wandeln heißt letzten Endes, lebt deine Beziehung mit Jesus. Lebt deine Beziehung in seinem Licht, dass er dich reflektieren darf. Wenn David betet, prüfe mich auf Herz und Nieren. Hey, das ist ein hartes Gebet. So, hast du das Gebet schon mal gebetet, dass Gott dich auf Herz und Nieren prüfen darf, ob du es ernst meinst? So, ganz ehrlich, wisst ihr, wir leben gerade in einer Zeit, wo Glaube sehr auf die Liebe Gottes fokussiert ist, was auch gut ist. Gott liebt Menschen und wir brauchen diese Botschaft der Liebe jeden Tag aufs Neue. Aber es gibt nun mal den Punkt der Heiligkeit. Es gibt den Punkt dessen, dass wir nach dem leben sollen, was er für uns richtig hält. Und ich glaube, dass dieses Heiligkeitsdenken, so wie der Begriff dafür ist, dass es mal auch überbetont war. Und dann war die Liebe unterbetont. Und jetzt ist vielleicht die Liebe. Ich glaube, man kann es nicht überbetonen, die Liebe, das nicht. Aber man darf den anderen Aspekt nicht aus dem Blick verlieren. Dass es darum geht, dass wir mit ihm wachsen, dass wir mit ihm fester werden im Glauben, eine Reife entwickeln im Glauben. Reflektiere dich selbst und frage dich, wie sieht's bei mir aus? Lebe ich würdig? Und dann schau mal in der Bibel nach, hey, was sagt denn die Bibel eigentlich, was würdiges Leben ist? Was ist die Frucht des Geistes beispielsweise? Was sind Punkte, wo Jesus sagt, okay, das ist das, was ich sehe, was wichtig für dein Leben ist? Und wenn du sagst, okay, du entdeckst vielleicht Punkte in deinem Leben, die sind nicht in Ordnung. Ich glaube, hat jeder von uns diese Punkte, die mal nicht so gut sind. Dann lass uns ins Gebet gehen. Lass uns jemanden mit hineinnehmen, der dafür betet. Lass nicht zu, dass Verdammnisgedanken über dich kommen, wo du denkst, oh, ich schaffe es nicht und oh, ich bin nicht gerettet oder was auch immer. Nein, Jesus will dich ja retten. Er möchte, dass du frei bist. Aber lass uns da gemeinsam füreinander beten, dass wir genau das tun, dass wir würdig wandeln und dass wir auch erkennen, wenn wir mal nicht würdig wandeln. Lass uns da füreinander beten, uns gegenseitig im Glauben pushen, gegenseitig im Glauben tragen. Und dann möchte ich noch auf ein Highlight eingehen, die nächste Folie, das Wort Befähigung. Der uns befähigt dazu, jedes gute Werk zu leben. Das ist nämlich noch etwas. Jesus befähigt uns zu Punkt 1, was ich gerade gehighlightet habe, nämlich Frucht zu bringen. Dazu befähigt uns Jesus. Aber Jesus befähigt uns auch dazu, würdig zu leben. Dazu befähigt er uns. Und das ist etwas, wofür wir auch füreinander beten, dass wir Befähigung Gottes bekommen. Dass wir Befähigung dessen bekommen, dass wir in dem gehen können, was er uns zutraut, was er glaubt, was für uns der richtige Weg ist. Dafür brauchen wir seine Kraft, seine Stärke, seine Richtung in unserem Leben. Und er will uns dazu befähigen. Er will uns dazu, also in der Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, warum ich auf Befähigung komme, da steht, dass er will uns tüchtig machen. Ja, er will uns dazu tüchtig machen. Ist doch Hammer, oder? Er lässt uns darin nicht allein. Er sagt nicht, okay, ich habe jetzt dir ein Buch gegeben, die Bibel gegeben, da steht alles drin, was ich denke, jetzt komm mal damit klar. Nein, sondern er gibt sogar noch die Kraft dazu, dass wir das leben können. Ist doch super. Okay, nächste Folie. Was nehmen wir mit aus diesen Worten des Paulus? Was nehmen wir mit für uns in diese Woche? Was nehmen wir mit vielleicht für unser Leben? Uns ist jetzt klar, dass unsere Fürbitte nicht problemfokussiert sein muss. Dass es nicht problemfokussiert ist, sondern lösungsorientiert ist. Aber was ist Fürbitte? Und das ist die nächste Folie, dass wir proaktiv füreinander im Glauben eintreten. Dass wir uns diese Zeiten bewusst nehmen, wo wir sagen, okay, ich bete für die Menschen in meiner Gemeinde. Ich bete für meine Nachbarn. Ich bete für meine Stadt. Ich bete für die Ukraine weiterhin. Ich bete für die Christen weltweit. Ich bete dafür, dass Jesus immer bekannter wird. Zu sagen, ich trete vor Gott ein für ein Thema. Ich trete für Gott ein und bete ein Thema durch, dass etwas passiert. Ich bete für meine Kinder. Ich bete für meine Eltern. Ich bete für was auch immer. Aber dieses auf den Herzen zu haben, ich komme zu ihm und ich glaube daran, dass er etwas tun will. Wir nehmen mit, dass wir Frucht bringen dürfen, dass wir würdig leben dürfen und dass er uns befähigt. Und jetzt geht es mir noch um eines. Beten, und das ist die nächste Folie und die letzte. Gebet ist Handeln. Ja. Gebet, du fängst an zu handeln, indem du betest. Es ist etwas, was jetzt schon etwas in Bewegung setzt. Und gleichzeitig, wenn wir anfangen, für andere zu beten, wenn wir anfangen, für gewisse Situationen zu beten, sind wir aber auch diejenigen, die bereit sein sollen, dass unser Gebet in eine Aktion mündet. Wenn ich anfange, für meinen Nachbarn zu beten, mit dem ich vielleicht noch nie gesprochen habe, kann ja sein, ich weiß es nicht, wie du zu deinen Nachbarn stehst oder so, oder was auch immer, dann nimm dir vor, ihn immer zu grüßen, daran wird eine Aktion, damit irgendwie Kontakt dazu kommt. Oder du sagst, ey, ich bete für die Stadt, dass Menschen zum Glauben kommen. Dann ist die Frage, die du dir stellen darfst, was kann ich dafür tun, dass Menschen zum Glauben kommen? Was ist das, was Gott vielleicht mit mir machen möchte? Dann wird es wieder eine Aktion daraus. Gebet ist Handeln. Gebet ist der erste Schritt dazu, dass wir zu Jesus gehen und sagen, okay, was denkst du? Was ist auf deinem Herzen? Was ist das, was du mir sagen möchtest, Jesus? Und dann fängst du an zu beten. Und aus diesem Gebet heraus entsteht Aktion. Wenn du für jemanden aus der Gemeinde betest und sagst, okay, ich bete dafür, dass beim Ulf der Glaube wächst beispielsweise. Geh doch mal mit ihm ins Gespräch, frag ihn, was ihn bewegt und fange an, dafür zu beten. Wenn du dich selbst fragst, okay, was ist meine Berufung als einzelner Christ? Geh zu jemandem hin, der diese Predigt heute gehört hat und frag ihn, kannst du für mich beten, dass ich das irgendwie klarer sehe? Wenn du vielleicht Probleme mit der Erziehung hast oder vielleicht machen deine Eltern dir das Leben schwer, warum auch immer, geh zu jemandem und sag, kannst du mit mir dafür beten? Und Leute, das ist nicht problemfokussiert, das ist lösungsorientiert. Dass wir zu dem gehen, der alle Antworten hat. Dass wir zu dem gehen, der die Lösung bereit hat. Und wenn wir dann auch auf Paulus schauen, lasst uns beten, nicht nur für die Sachen, die Problematiken sind, sondern lasst uns beten für Sachen, die wir sehen wollen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Lasst uns visionär beten. Lasst uns für einfach beten, dass das Hagen sich verändert. Lass uns beten, dass sich dein Arbeitsplatz verändert oder der Wohnort, wo du wohnst. Kommen ja nicht alle aus Hagen hier. Aber wie auch immer, lass es einfach zu, dass du dafür betest und dann bete für den Glauben deiner Leute in der Gemeinde. Dass das stärker wird, dass er größer wird und dass wir eine Zunahme an Wundern sehen. Es gibt immer etwas, wofür wir beten können. Aber ich möchte dich einladen, bete und erwarte, dass Gott irgendetwas tut. Und er wird nicht bei allem sofort eingreifen. Das ist kein Wunscherfüllungsautomat und so weiter. Das wissen wir. So. Aber dann sind da manchmal Gründe dahinter, die wir vielleicht jetzt noch nicht verstehen. Aber gleichzeitig, jetzt will ich das nicht immer nur so kaputt reden und sagen, das wird nicht immer alles passieren. Gleichzeitig werden aber Sachen passieren. Und ich glaube, je mehr wir für Sachen beten, desto mehr Erhörungen werden wir erleben. Oder? Lasst uns füreinander eintreten, so wie Paulus für die Kolosseer eingetreten ist. Er war weit weg, musste einen Brief schreiben, was damals noch eine gängige Kommunikationsart war. Telefon gab es nicht, Social Media gab es nicht, E-Mail und so weiter. War nicht möglich. Deswegen musste ein Brief auf den Weg geschickt werden. Und das hat gedauert, bis er angekommen ist. Aber das war eine Art, Kontakt zu halten. Und warum? Weil es ihm ein Herzensanliegen war, dass es eine Gemeinde ist, die Jesus in den umliegenden Gegenden einfach herausträgt und dass Menschen dort zum Glauben kommen, ihre Berufung entdecken und darin unterwegs sind, um wieder andere Menschen zum Glauben zu führen. Und ich glaube, dass Hagen, dass die Gemeinde hier, dass wir, die wir hier zusammen sind, dass wir etwas in uns tragen, was Jesus gebrauchen will. Wo es darum geht, dass wir Menschen erreichen, diese Menschen in Berufung führen, dass diese Leute sich bekehren, losgehen und andere Menschen erreichen und diesejenigen wieder in die Berufung kommen. Es beginnt mit uns, es beginnt mit jedem Einzelnen von uns. Ich möchte jetzt nochmal beten und dann werden wir noch ein Lobpreislied zusammen singen und dann darfst du übernehmen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist. Und ich danke dir dafür, dass Fürbitte nicht etwas ist, wo wir einfach unseren Kummer loswerden oder unsere Sorgen abladen, sondern dass es etwas ist, wo wir glauben dürfen, dass du etwas tun willst. Ich möchte beten, dass du in unseren Herzen, dass du unsere Herzen glaubensstark machst, Jesus, dass wir erwarten, dass du etwas tun willst. Und Jesus, gib uns auch den richtigen Umgang damit, wenn mal nichts passiert. Ich möchte beten, Herr, dass unsere Herzen auch darauf, dass du darauf reagierst, Herr, dass du uns Antworten gibst. Aber Jesus, wir sehen uns danach. Wir sehen uns danach, dass du etwas Gutes tun willst, Herr. Dass du unser Leben gebrauchen willst, Herr, dass andere Menschen gesegnet werden. Jesus, wir wollen glauben daran, dass du unsere Stadt, in der wir hier sind, dass du sie verändern willst. Jesus, ich möchte beten, dass diese Stadt dafür bekannt wird, dass du hier lebst, dass du hier wirkst in einer kraftvollen Art und Weise. Jesus, und wir wollen das beten im Glauben daran, dass du dich bewegst. Jesus, stärke du unseren Glauben, richte uns auch aus, mach uns die Vision klar, die du für uns hast, Herr. Zeig uns, was unser gutes Werk ist, wo wir uns investieren dürfen, wo wir Menschen zu dir führen dürfen. Jesus, und ich möchte jetzt beten dafür, dass du gerade jetzt zu jedem einzelnen Herzen sprichst, Herr. Dass du uns Sachen highlightest, für die wir beten dürfen. Und ich möchte beten, Jesus, dass wir hören dürfen von dem, was du tust. Danke, dass du gut bist.